Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Ralf Krauter am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
Wasserstoff, HI für Helium. Erste Schale ist voll. Die zweite folgt jetzt, also sag ich es jetzt. Sag selber, das ist wundervoll. L, I steht für Lithium, B, I für Beryllium, B für Bohrkohlenstoff, C. N ist der Stickstoff, O ist Sauerstoff, Fluor und Ion ist N, E, N.
Heute vor genau 150 Jahren präsentierte ein russischer Chemiker eine bahnbrechende Idee, um Ordnung zu schaffen im Chaos der Elemente.
Titan, das V ist Vanadium, Cr ist Chrom und das M steht für Mangan, F, E steht für Eisen, Co, das ist Kobalt.
Sein Name Dmitri Mendeleev, seine Erfindung das Periodensystem der Elemente. Wie das Periodensystem in die Welt kam und was es uns heute noch zu sagen hat, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir mit einem Experten für die Digitalisierung der Landwirtschaft, der überzeugt ist, auf den Farmen der Zukunft wird es keine Farmer mehr geben. Und wir erklären, wie Chinas kommunistische Partei mit künstlicher Intelligenz die Überwachung der Bürger verschärfen will. Zum Auftakt aber, wie schon gesagt, zum Periodensystem der Elemente, jenem Raster aus 7 Zeilen und 18 Spalten, das als Poster in jedem Chemiehörsaal hängt. Die Urfassung dieser bis heute gültigen Ordnung der Atome präsentierte der Russe Dmitri Mendeleev am 6. März 1869. Just heute also feiert das Periodensystem seinen 150. Geburtstag. Volker Mrazek über einen Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte.
63 Elemente, so viele seien damals bekannt gewesen in der Geburtsstunde des Periodensystems, sagt Gisela Böck, Chemiedozentin an der Universität Rostock.
Heute sind wir bei 118, da fehlt also noch so einiges.
Aber, so die Vizevorsitzende der Fachgruppe für Geschichte der Chemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker,
die Zeit war reif für solche Klassifizierungen von Elementen. Es waren dann auch genug Elemente bekannt, um überhaupt eine Klassifikation vorzunehmen. Schon 1862 hat ein Geologe versucht, Elemente anzuordnen in Abhängigkeit von ihrer Atommasse, und zwar auf einem Zylinder.
Alexandre Béguier de Champcourtois, so hieß der Franzose. Bei ihm waren die Elemente wie die Windung einer Schraube um den Zylinder gewickelt. Solche mit ähnlichen chemischen Eigenschaften standen übereinander. Fast schon ein Periodensystem, doch noch sehr lückenhaft und zum Teil falsch, wie Gisela Böck sagt. Auch habe Champcourtois gar nicht so sehr auf die sogenannte Periodizität abgehoben, die ganz ähnlichen stofflichen Eigenschaften von Elementen derselben Gruppen, trotz unterschiedlicher Atommassen.
Den Gedanken der Periodizität, den hat tatsächlich Mendeleev in die Literatur eingeführt. Das finden wir ganz deutlich 1869 in seiner Publikation in der Zeitschrift der Russischen Chemischen Gesellschaft.
Dmitri Iwanowitsch Mendeleev, seit 1867 Professor für Chemie an der Universität St. Petersburg. Das Konterfei, das man von ihm kennt, zeigt ihn als alten Mann mit ergrautem Bart. Doch als er sein Periodensystem veröffentlichte, war Mendeleev gerade mal 34 Jahre alt. Damals schrieb er an einem Lehrbuch der Chemie. Das brachte ihn offenbar dazu, genauer über die Systematik der Elemente nachzudenken. Protonen und Elektronen, die atomaren Kernbausteine, kannte man zu dieser Zeit freilich noch nicht. Entsprechende Analysemethoden wurden erst später entwickelt. Allerdings ließ sich das Gewicht von Atomen bereits aus chemischen Reaktionen ableiten.
Zu der Zeit war es die Atommasse, nach der die Elemente klassifiziert wurden. Und das Tolle ist, dass das ja auch fast perfekt mit der heutigen Anordnung übereinstimmt, die auf der Protonenanzahl, der Kernladungszahl basiert, die eine gewisse Relation zu den relativen Atommassen hat.
Mendeleevs Tabelle enthielt bereits die heute vertrauten senkrechten Gruppen und waagerechten Perioden, aber auch einige leere Plätze, etwa unterhalb von Aluminium, Silizium und Bor. Der russische Chemiker prophezeite daher den Fund weiterer Elemente.
Und die Elemente, die vorausgesagt worden sind, die sind dann auch tatsächlich noch zu Lebzeiten von Mendeleev entdeckt worden als Gallium, Scandium und Germanium. Und das war natürlich ein ungeheurer Siegeszug für das Periodensystem. Und zunehmend ist Mendeleev auch zu einer gewissen Ikone geworden. Und diese Ikone hat bis heute überlebt.
So manches an Mendelejews Urperiodensystem musste allerdings später nachgebessert werden. Die Edelgase waren damals noch gar nicht bekannt, wie Gisela Böck sagt. Das änderte sich erst durch Helium.
Die Entdeckung des Heliums hat dann Mendelejew ganz große Bauchschmerzen bereitet, wo er dann immer wieder sagt, das kann mit Helium so nicht sein, das passt nicht in sein Periodensystem.
Heute haben Chemiker höchstens noch Bauchschmerzen mit Wasserstoff. Er steht traditionell ganz links oben im Periodensystem und zählt damit zur selben Hauptgruppe wie Natrium und Kalium. Ein reaktionsträges Gas unter lauter Alkalimetallen. In puncto Stoffeigenschaften passt das definitiv nicht zusammen. Und so gibt es auch Versionen des Periodensystems, in denen Wasserstoff zentral über allen anderen Elementen thront. Doch trotz dieser kleinen Unstimmigkeit, bis heute ist das Periodensystem die wichtigste Orientierungshilfe für jeden Chemiker, der wissen will, wie Elemente ticken, wie sie aufgebaut sind und wie sie potenziell reagieren.
Das Periodensystem ist wunderbar zu erklären durch den Atombau. Und der Atombau hat natürlich wieder etwas mit den chemischen Eigenschaften zu tun. Da sind ganz viele Zusammenhänge da.
Das Periodensystem der Elemente, die Landkarte der Chemie, wird heute 150 Jahre alt. Eine Hommage war das von Volker Marasek. Die Elemente Nummer 7, 15 und 19 des Periodensystems, also Stickstoff, Phosphor und Kalium, sind die wichtigsten Bestandteile von Düngemitteln für die Landwirtschaft. Dass davon auch künftig jede Menge benötigt werden wird, um die Menschheit zu ernähren, ist unstrittig. Aber wie viel menschliche Arbeitskraft auf dem Acker künftig noch gebraucht wird, da gehen die Meinungen auseinander. Der Agraringenieur Professor Senthold Asseng von der University of Florida zum Beispiel hat kürzlich mit Kollegen einen Artikel veröffentlicht im Fachmagazin Science Robotics, in dem er prophezeit, auf den Farmen der Zukunft wird es gar keine Farmer mehr geben. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er zu diesem Schluss gekommen ist.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die Trends angeguckt in der Landwirtschaft und in der Technologie und haben diese dann zusammengeführt. Und dabei kam heraus, dass es in der Zukunft in der Landwirtschaft wahrscheinlich keine Farmer mehr geben wird. Einmal gibt es einen Trend dahingehend, dass man immer weniger Farmer hat, die Nahrungsmittel produzieren, indem man immer größere Maschinen baut, immer mehr Technik einsetzt. Jetzt ist aber die Möglichkeit, den Mensch völlig zu ersetzen, indem man die Datenaufnahme durch Satelliten, Drohnen, Roboter und neue Technologien, mit denen man mit kleinen Sensoren, die sehr billig sind, sehr viele Sachen messen kann im Feld, im Bestand, die zusätzlich noch andere Informationen geben. Diese ganzen Informationen können zusammengeführt werden in einem Computer, wo diese Daten verarbeitet werden mit anderen Informationen, Marktdaten, Wettervorhersagen, mit kurzfristigen und langfristigen, die über die ganze Saison gehen könnten. Zusätzlich können Daten von diesem Computer dann ins Netz gestellt werden und es wird eine Beratung für einen Krankheitsbefall zum Beispiel gegeben. Das kann alles automatisiert werden. Diese Informationen werden dann verarbeitet, mit Pflanzenwachstumsmodellierung zusammengebracht, um Vorhersagen zu machen. Und dann werden Aufgaben zurück an die Drohnen und an die Roboter gegeben, um Feldarbeiten durchzuführen, wie zum Beispiel, wann ausgesät werden sollte oder wann ein Krankheitsbefall bekämpft werden sollte oder wann ein Teil des Feldes Dünger braucht, um besser zu wachsen. Und das wird dann automatisch, ohne dass der Mensch da mit eingreift, durch die Drohnen und durch Roboter ausgeführt.
Das heißt, der Bauer, der mit, sagen wir mal, in Gummistiefeln ab und an mal auf seinem Feld vorbeischaut, wie da so die Wachstumssituation gerade ist, den braucht es künftig gar nicht mehr, sondern der Bauer sitzt irgendwo an einem Computer und kann alles fernsteuern.
Genau so ist das. Was der Bauer jetzt macht, können diese Computer und diese ganzen Sensoren, die man heutzutage hat, viel besser machen. Wenn man aufs Feld geht, sieht man erst, wenn es meistens zu spät ist, wenn nicht genug Dünger ausgebracht wurde. Mit diesen Sensoren kann man das zeitiger erfassen, verarbeiten und dann sofort als eine Aufgabe zurückgeben an die Drohnen und an die Roboter, um eine bestimmte Stelle Dünger auszugeben oder an einer bestimmten Stelle im Feld einen Pflanzenschutz durchzuführen. Und all diese Techniken, die ich gerade beschrieben habe, die sind nicht neu. Die gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Satellitenfernerkundung gibt es schon seit Jahren. Drohnen werden zum Teil schon eingesetzt in der Landwirtschaft, um Krankheitsbefälle festzustellen. In verschiedenen Universitäten wird daran gearbeitet, wie Roboter eingesetzt werden, um Ernte durchzuführen.
Welche Vorteile bringt es, wenn ein Bauer anstelle von Erntehelfern künftig ausschließlich Maschinen einsetzt und das Pflügen, Säen, Düngen und Spritzen autonom fahrenden Traktoren und fliegenden Drohnen überlässt?
Die größten Kosten im Moment der Landwirtschaft sind die Arbeitskosten. Das heißt, wenn die Arbeitskraft wegfällt, dann hat man natürlich eine große Einsparung. Das heißt, weniger Kosten, die Produktion kann erhöht werden, weil man die Pflanzen auf jedem Quadratmeter optimieren kann. Das ist ein weiterer Vorteil. Hinzu kommt, dass man die Nachhaltigkeit verbessern kann, indem man nur noch Dünger und Pflanzenschutzmittel ausführt, wo sie wirklich gebraucht werden, was dann dazu führen wird, dass weniger Auswaschung von Stickstoff stattfinden wird, dass weniger Verluste von Pestiziden im Grundwasser zum Beispiel abenden. Das heißt, diese neue Technologie gibt doch Vorteile in sehr vielen Bereichen bringt. Und daher nehme ich an, dass wenn das einmal losgeht, dass das doch sehr schnell passieren wird. Und in den nächsten 5 Jahren werden wir vielleicht die ersten landwirtschaftlichen Höfe sehen, die einen Großteil dieser Technologien schon zusammengeführt haben.
Aber was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel eine bestimmte Drohne, die dann gerade gebraucht würde, nicht abheben kann, weil sie defekt ist? Dann könnte die ganze Ernte von einem Schädling verzehrt werden, bevor irgendjemand rechtzeitig zur Stelle ist, um die zu reparieren?
Das könnte eine Möglichkeit sein. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass es dann auf dem Hof nicht nur noch eine Drohne gibt, da gibt es vielleicht viele Drohnen, die zusammen dann rausfliegen, die zusammen Arbeiten durchführen, die zusammen Informationen aufnehmen, nicht nur zweidimensionale, vielleicht auch dreidimensionale Bilder vom Bestand aufnehmen, um neue Informationen dadurch zu bekommen. Das Problem, dass mal eine oder zwei von denen ausfallen, denke ich, langfristig wird das kein Problem sein, weil mit dieser Entwicklung dieser Technologien die Kosten wahrscheinlich auch so weit sinken werden, dass man da viele von diesen Techniken zur gleichen Zeit einsetzen könnte.
Ihre Vision von der Farm ohne Farmer, also von der umfassenden Digitalisierung und Technisierung, das klingt nach einer schönen neuen Welt der Landwirtschaft, die aber natürlich auch kritische Fragen aufwirft. Aktuell ist es ja so, dass die Landwirtschaft weltweit vermutlich der größte Arbeitgeber für Menschen mit geringem Bildungsniveau und ohne Berufsausbildung ist. Was sollen die denn dann alle künftig machen, wenn Hightech-Geräte komplett ihre Arbeit übernehmen?
Das ist ein Problem. Das ist aber ein Problem, was wir auch in anderen Industriezweigen haben, wo neue Technologien Arbeitskräfte ersetzen. Das heißt nicht, dass wir völlig ohne Arbeitskräfte auskommen würden. Die Ausbildung, die man dafür braucht, diese neuen Technologien einzuführen und zu unterhalten, führen natürlich dazu, dass eben wahrscheinlich mehr Softwareentwickler gebraucht werden, dass es Leute geben muss, die diese Roboter und diese Drohnen, wenn sie mal kaputt gehen, reparieren können. Es werden Leute gebraucht, wahrscheinlich mehr Wissenschaftler auch, die diese Technologie vorantreiben und das weiterentwickeln, die Daten, die neu reinkommen werden, verarbeiten mit neuen Algorithmen, mit neuen Technologien. Ich glaube schon, dass es eine Umwälzung geben wird. Daher nennen wir das in unserem Paper, es wird eine Revolution geben in der Landwirtschaft, wo wir die Landwirtschaft nicht mehr so durchführen, wie wir sie gerade durchführen. Es wird Herausforderungen geben für den Landwirt. Zum Anfang wird das Wissen vom Landwirt sehr wichtig sein, aber letztendlich doch ersetzt werden von Computern, von Computerprogrammen. Und neue ausgebildete Kräfte werden nötig sein, um diese neuen Systeme zu unterhalten.
Soweit die Einschätzung von Senthold Assing. Er ist Professor für Agrar- und Bioingenieurswissenschaften an der University of Florida in Gainesville. Von der schönen neuen Welt auf dem Acker, die nicht alle begeistern dürfte, zur schönen neuen Welt in China, die Aldous Huxley alle Ehre macht. Seit gestern tagt dort wieder der Nationale Volkskongress und die knapp 3000 Delegierten dürfen diesmal auch neue Instrumente zur immer perfekteren Überwachung der Bürger abnicken. Über den Social Score, eine persönliche Verhaltensnote, mit der die Behörden ab 2020 jeden Bürger bewerten wollen, haben wir ja schon öfter berichtet. Neu ist jetzt, dass in diese Verhaltensnote auch einfließen soll, wie eifrig man die Reden und Botschaften des Parteiführers Xi Jinping lobt. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und IT-Experten Peter Welchering. Ist die Kommunistische Partei denn zufrieden mit dem, was da via App oder sozialen Medien an Feedback kommt?
Nein, die sind hochgradig unzufrieden, weil die chinesischen Nutzer, die haben da viel zu viel mit Copy und Paste gearbeitet und zum Beispiel dann Videos mit Ansprachen von Xi Jinping gar nicht aufmerksam verfolgt, sondern gleich einen Kommentar wie prima oder sowas gleich drunter gepastet. Und deshalb soll die Akademie der Wissenschaften jetzt Prüfalgorithmen erarbeiten, mit denen dann das Online-Verhalten der Bürger eben besser bewertet und gepunktet werden kann.
Und was genau sollen diese Algorithmen prüfen?
Also ein Entwurf beispielsweise, der sieht vor, dass Kommentare, die bisher einfach mit Copy and Paste eingefügt werden, zum Punktabzug beim Social Score führen sollen, weil das ja nicht ehrlich ist. Die Bürger, die sollen sich da schon ein bisschen Mühe geben. Und geprüft wird deshalb, so das Ergebnis einer anderen Forschungsgruppe, die über Mustererkennung gearbeitet hat, geprüft wird deshalb bei der Punktevergabe für Social Scoring eben solche Mustererkennungsalgorithmen mit einzubeziehen. Punkte gäbe es dann eben für enthusiastische Kommentare und Likes und die müssen von Herzen kommen.
Aber wie genau soll so eine Software denn erkennen, wie enthusiastisch ein chinesischer Internet-User jetzt eine spezifische Ansprache des KP-Chefs mit einem Like versehen hat?
Ja, eine Möglichkeit ist ja die Mimikauswertung, weil die Nutzer, die liken und kommentieren ja in der Regel auf Smartphones und Tablets und bei denen ist ja eh schon eine Kamera eingebaut. Die könnte dann übrigens auch noch zur Identität des Kommentierenden genutzt werden, um die zu ermitteln. Das ist auch so ein Punkt. Da liken nämlich einfach beispielsweise Ehemänner für ihre Frauen die Reden des Vorsitzenden, damit das Punktekonto der Dame zu Hause dann auch stimmt und die bügelt dafür die Hemden oder sowas. Und das soll ausgeschlossen werden. Deshalb muss überprüft werden, dass der Smartphone-Besitzer auch wirklich vor dem Smartphone sitzt und kommentiert. Und wenn das Smartphone und dann ohnehin das Gesichtsfoto des Kommentierenden an den Server schickt, damit seine Identität überprüft werden kann, dann kann doch auch noch schnell eine Software für die Mustererkennung drüber gehen und die kann ermitteln, wie begeistert der Kommentierende dann wirklich so kommentiert hat.
Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, so eine Software zur Mimikerkennung, die kann man doch wahrscheinlich auch leicht täuschen, zum Beispiel indem man Begeisterung einfach nur vorspielt.
Ja, da kann die getäuscht werden und deshalb hängt das immer davon ab, wie intensiv ausgewertet wird. Mit der Smartphone-Kamera kann beispielsweise auch der Blutdruck ermittelt werden. Das funktioniert über eine Auswertung der Hautäderchen auf dem Gesichtsbild. Und wenn ich da jetzt in die Kamera lächle und Begeisterung vortäusche, aber mein Blutdruck bleibt völlig auf Normalniveau, dann erkennt eben auch so eine Software beispielsweise, dass diese Begeisterung gespielt sein muss. Ob der Blutdruck wirklich analysiert werden muss, ist dann noch eine Frage, denn schon die bisherige Mimik-Software, die bietet ja doch schon einige Ansätze, vorgespielte eben von echter Begeisterung dann auch zu unterscheiden. Außerdem kann ich noch die Tippfolge, der Tastaturanschlag, der kann auch ausgewertet werden. Und auch da erhält dann die Mustererkennung Kriterien für die Bewertung von Begeisterung.
Und wenn man all das zusammennimmt, ist die Idee dann letztlich, dass ich Pluspunkte bei meinem Social Score nur dann sammeln kann, wenn ich tatsächlich aufrichtig begeistert bin.
Ja, und Punktabzug, wenn ich eben nicht begeistert bin oder wenn jemand anders für mich da einfach mal kommentiert hat. Wobei über die genaue Punktevergabe und das Prozedere wird noch ein bisschen diskutiert zurzeit. Denn es geht ja schon seit längerer Zeit nicht nur um eine abstrakte Punktzahl für den Social Score, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Bürger eben zu staatspolitisch einwandfrei und positiv denkenden Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. Und um die Bürger hier aus der Sicht der Regierung vor Fehltritten zu bewahren, soll eben auf der Grundlage der für das Social Score-System erhobenen Daten auch das künftige Verhalten eines jeden Bürgers gleich mitberechnet und vorhergesagt werden, denn dann kann ja die Staatsmacht rechtzeitig einschreiten und Menschen effektiv davon abhalten, eine Straftat zu begehen. Also es geht um Prognosen. Und bei sehr linientreuen Bürgern, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie abweichendes Verhalten zeigen oder sogar eine Straftat begehen, eher gering. Und deshalb sollen auch solche Mustererkennungen in die Prognose mit einfließen. Und dann kann man auch wirklich berechnen, wie sich der Bürger in nächster Zeit verhalten wird.
Schöne neue Welt, kann man da nur sagen. Anlässlich der diesjährigen Versammlung des chinesischen Volkskongresses erklärte uns Peter Welching, wie die KP für ihre Politik künftig Begeisterung auf der ganzen Linie sichern will. Wer gut schläft, der tut auch seinem Gehirn was Gutes, weil er ihm nämlich hilft, sich zu regenerieren. Details in der ersten Meldung von und mit Michael Stang.
Ein Forscherteam der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan hat erstmals mit 3D-Zeitraffermikroskopen im Gehirn lebender Zebrafische einzelne Hirnzellen beobachtet. Dabei sahen die Wissenschaftler, dass sich das Genom der Neuronen nur während des Schlafens deutlich verändert. Wie sie im Fachblatt Nature Communications schreiben, stieg die Aktivität an den DNA-Fäden jedes einzelnen Chromosoms rasant an, sobald die untersuchten Tiere eingeschlafen waren. Bei diesem Prozess werden kleine DNA-Schäden repariert, die sich während der Wachphase angesammelt hatten. Die Forscher vermuten, dass dieser für ein gesundes Gehirn wichtiger Prozess offenbar nur im Schlaf effizient funktioniert.
Der Maulwurf auf dem Mars muss erstmal Pause machen.
Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat für die NASA-Mission InSight eine Sonde entwickelt, die sich 3 bis 5 Meter unter der Oberfläche des Mars graben und dort die Wärme aus dem Inneren des roten Planeten messen soll. Nachdem der Mars-Maulwurf am 28. Februar damit begonnen hatte, sich in den Boden zu hämmern, war nach 30 Zentimetern bereits Schluss. Denn der Roboter HP3 sei auf ein Hindernis gestoßen, teilte das DLR mit. Nun haben die Forscher der Sonde eine etwa 2-wöchige Pause verordnet. In dieser Zeit sollen Strategien entwickelt werden, um das Hindernis zu überwinden.
Kindesmissbrauch war in der DDR viel eher ein Tabu als im Westen.
Das geht aus einer Fallstudie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs hervor, die heute vorgestellt wurde. Sexueller Missbrauch habe nicht in das Bild der, Zitat, heilen sozialistischen Gesellschaft gepasst. Es sei weder privat noch öffentlich über sexuelle Gewalt in Familien oder in staatlichen Einrichtungen gesprochen worden. Der Analyse liegen 75 vertrauliche Anhörungen und 27 Berichte von Betroffenen zugrunde. Demnach gab es sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der DDR in allen Schichten, ähnlich wie in der alten Bundesrepublik.
Forscher entdecken Muscheln als Klimaarchive.
Mithilfe der LIPS-Technologie, einer laserinduzierten Plasmaspektroskopie, können Max-Planck-Forscher aus Jena paläoklimatische Daten aus Muschelschalen gewinnen. Dabei werden Muscheln mit Laserimpulsen beschossen, ein Teil der Probe verdampft und zu einem Plasma ionisiert. Beim Zerfall des Plasmas wird Licht emittiert. Die Strahlung messen die Forscher mit einem Spektrometer und erhalten so Angaben zu Klimaschwankungen der vergangenen 160.000 Jahre, notieren sie im Fachblatt Scientific Reports.
In Indien hat eine staatliche Impfkampagne Zehntausende Kinder vor dem Tod bewahrt.
Das geht aus einer Studie im Fachblatt eLife hervor. Ein indisch-kanadisches Medizinerteam hatte die Sterbedaten von Kindern in der Zeit von 2005 bis 2013 analysiert. Ziel war, den Effekt der staatlichen Masernimpfkampagne in Indien zu messen, die von 2010 bis zum Jahr 2013 durchgeführt wurde. Demnach rettete die Impfkampagne zwischen 41 und 56.000 Kindern das Leben, was einen Rückgang von bis zu 57% der zu erwartenden Todesfälle ausmacht. Die Studienautoren verweisen auf den bedeutenden Erfolg nationaler Impfkampagnen.
Die Seitenaufrufe von Wikipedia geben Aufschluss über saisonale Rhythmen.
Das berichten Datenforscher aus England, Portugal und Israel im Fachblatt PLOS Biology. Sie hatten fast 3 Jahre lang mehr als 2,3 Milliarden Seitenaufrufe der freien Online-Enzyklopädie in 245 Sprachen ausgewertet. Bei der Analyse von mehr als 31.000 Tier- und Pflanzenarten bemerkten die Studienautoren, dass die Suchanfragen stark mit den natürlichen bzw. saisonalen Rhythmen korrelieren. Demnach geben die Zeit und die Häufigkeit der Suchanfragen recht präzise an, wo und wann eine bestimmte Spezies auftaucht. Das betrifft etwa die Blüte bestimmter Pflanzen oder das Auftauchen von Zugvögeln.
Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
Sternzeit, 6. März. Voll beleuchtete Mondsichel. Heute um 17.04 Uhr ist Neumond. Ambitionierte Sternfreunde, die die besonders hübsche, hauchdünne Mondsichel beobachten wollen, liegen schon morgen auf der Lauer. Der dünne Mond zeigt sich in jedem Fall Samstagabend. Im Frühjahr ist die Sichel des zunehmenden Mondes besonders gut zu sehen, denn sie läuft der Sonne in die nördlicheren Sternbilder voraus und die Ekliptik, die Ebene des Planetensystems, steht abends steil zum Westhorizont. So zeigt sich der Mond auch schon bei einem vergleichsweise geringen Abstand von der Sonne. Bis morgen Abend hat er sich knapp 12 Winkelgrad von ihr entfernt. Bei allerbesten Bedingungen und freier Sicht zum Westhorizont wird sich die hauchfeine, erst zu 1% beleuchtete Sichel am hellen Dämmerungshimmel erkennen lassen. Freitag und Samstag geht das viel einfacher. Dann ist die zu 4 bzw. 9% beleuchtete Sichel unübersehbar. Ist es dunkel genug, so ist außer der hellen Sichel auch der Rest der Mondscheibe auszumachen. Dieses aschgraue Mondlicht ist der Erdschein. Vom Mond aus gesehen ist unsere Erde noch fast voll beleuchtet. Die Vollerde scheint am Mondhimmel viel heller als der Vollmond bei uns. Und daher taucht sie die komplette Mondscheibe ins Licht, auch wenn nur die dünne Sichel direkt von der Sonne beschienen wird. Die Erde leuchtet dabei so kräftig, dass selbst das Mondgesicht aus dunklen Flecken und hellen Gebieten zu erkennen ist. Sonne, Erde und Mond verzaubern am Wochenende das Firmament mit einer voll beleuchteten Sichel.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Regie hatte Tanja Heser. Am Mischpult hinter den Reglern saß Thomas Kötting. Mein Name ist Ralf Krauter und ich empfehle Ihnen noch die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Machen Sie es gut.